Alles gut. Diese Bilder machen deutlich, nicht immer. Manchmal braucht's die helfende, die tröstende Hand. Manchmal flackern sie eben die Kerzen, manchmal stottern die Bilder. Das ist aber alles nichts im Vergleich zu dem, wenn unser Leben ins Flackern und Stottern kommt. Alles gut. So grüßen sich viele Menschen inzwischen mit dem Gedanken, irgendwie muss ja immer alles gut sein. Ihr Lieben, das ist ganz schön anstrengend, wenn alles gut sein soll in einer Welt, in der so vieles, wenn wir ehrlich sind, nicht gut ist. Und manchmal denken wir, aufatmen, durchatmen, Lösungen finden, vielleicht auch noch erst danach suchen und dann gute Perspektiven haben. So wünschen wir uns die Welt. Eine Koalition der Zukunft in jedem Haushalt. Wir denken miteinander nach, wie es immer besser werden kann. Der alte Kahn, der sich Erde nennt, ist zwar rostig, wir streichen ihn neu an, pflanzen eine Sonnenblume mittendrauf und dann geht's schon weiter. Blöd nur, wenn wir die Löcher im Fußboden übersehen. Blöd nur, wenn wir nicht begriffen haben, dass der Motor defekt ist und andere Dinge auch nur. Alles gut? Nein, viele Menschen spüren, dass nicht alles gut ist. Und dazu muss man nicht erst in die Krisenregionen unserer Erde fahren. Viele Menschen spüren es auch immer wieder in ihrem Herzen. Es ist nicht alles gut. So vieles Missverständliches, so viel Krankes, so viel Verwirrendes. So ist sie, diese bunte Welt, die sich gerade schick für den Frühling macht und heute doch alle die, die im T-Shirt gekommen sind, etwas kalt aussehen lässt. Leider kann diese Welt so verwirrend sein. Aufregend schön, bunt und fröhlich. Und gleichzeitig auch so entsetzlich schmerzhaft. Oft geht das parallel und oft gleichzeitig. Eben noch das Schöne und dann der Donnerschlag. Gestern Abend sagte jemand, der Wind ist weg. Paderborn auch. Hört sich lustig an. Ist für die Menschen, die mitten im Tornado waren, dramatisch. Eben war doch alles noch so schick und dann knallt's. Leider kann diese Welt so verwirrend sein, aufregend schön und gleichzeitig entsetzlich schmerzhaft. Aber Glauben, mit Gott verbunden sein, kann genauso verwirrend sein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oh, fragen manche, wie sieht das denn aus? Gerade jetzt, wenn es mir nicht so gut geht, gerade jetzt, wo mir der Boden unter den Füßen wegreißt, gerade jetzt, wo mir das Wasser bis zum Hals steht und ich den Durst des Hirsches spüre und bedauere, dass nur Hirsche Durst haben, ich spüre es auch, wie meine Kehle trocken wird. Glauben kann auch verwirrend sein. Da verspricht uns Jesus Halt. In allem und trotz dieser verrückten Welt. Und manchmal erleben wir auch als glaubende Menschen, dass trotz allem Halt, den Jesus uns verspricht und den er uns zugesagt hat, diese Welt und das, was wir erleben, kaum auszuhalten ist. Wir hoffen dann immer, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und ich habe viele Menschen erlebt, die gesagt haben, oh wei, darüber würde ich mich gerne mal mit Jesus unterhalten. Einfach mal eine halbe Stunde Sprechstunde bei Jesus. Das möchte ich gerne mal von ihm erklärt haben, warum das an vielen Stellen so schwierig und so durcheinander ist in dieser Welt. Und genau das, Sprechstunde bei Jesus, sind die Verse, sind die Abschnitte, die wir in diesen Wochen miteinander betrachten. Die berühmte Bergpredigt ist nämlich zunächst keine Predigt für die Masse, sondern Sprechstunde bei Jesus. Da sind zwar viele Leute auf dem Berg gewesen, aber Jesus nimmt sich genau seine Jünger an die Seite, spricht mit ihnen, weil er ihnen erklären möchte, erklären muss, dass das Leben manchmal kompliziert ist, trotz des Lebens mit Gott. Und er spricht mit ihnen darüber, wie sich Gott Leben vorstellt in dieser komplizierten Welt und was Gottes Gedanken sind. Und die Präambel, das Vorwort, so verstehe ich die Seligpreisungen, lohnt sich Stück für Stück zu betrachten. In der Bergpredigt erklärt Jesus seinen Leuten Gottes Gesellschaftsordnung. Der erste Gedanke war, wer seine Armut spürt, kann himmelreich werden. Wer spürt, dass ein bisschen Tünche auf dieser alten Welt, ein bisschen Tünche in diesem Leben, ein bisschen Tanzen, ein bisschen Tralala, dass all das nicht ausreicht, um die Not in unserem Herzen zu lindern. Und wer begreift, dass wir mit unseren Tricks und Tipps und mit unseren How-to-Do-Büchern und mit unseren guten Ratgebern und auch mit unseren frommen Rezepten und Konzepten zu kurz greifen. Wer aber begreift, ich hab's nicht drauf und alle Ratschläge greifen an vielen Stellen, so gut wie sie auch sind, doch viel zu kurz. Und dann aber entdeckt, dass er vor Gott stehen kann, wie dieser Hirsch und sagt, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche das, was du schenkst, wie der Hirsch das frische Wasser braucht. Da sagt Jesus, selig der Mensch, der begriffen hat, dass er mit seinen Tricks und Raffinessen nicht alles lösen kann. Dass das Glück dieser Welt nicht ausreicht, um wirklich glücklich zu sein, sondern dass es dazu Gott braucht. Reich ist der, der seine Armut begreift und von Gott sich beschenken lässt. Das war der erste Gedanke dieser Präambel. Und so kommen wir heute zur zweiten. Den Text haben wir eben schon eingeblendet gesehen. Ich lese ihn nochmal. Wie glücklich die, die trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Oder gesegnet sind die Trauernden, denn Gott wird sie trösten. Was für ein merkwürdiger Gedanke. Jesus macht deutlich, dass Trauern Not tut. Aber doch möchte man sich fragen, wie kann man im Angesicht der Trauer von Segen und Glück sprechen? Das ist doch nicht zumutbar, einem Menschen, der mit den Tränen in den Augen ringt, dass man ihm sagt, oh, ein gesegneter Mensch. Das klingt aufs erste Hinhören fast wie Hohn. Und doch müssen wir genau hinschauen, was Jesus hier meint. Eins vorweg, irreführend ist der Klang der alten Luther-Übersetzung. Ihr lieben Leute, bedenkt, Luther hat vor 500 Jahren übersetzt. Da ist langsam mal eine Neuauflage nötig. Da wird gesprochen vom Selig sind die, die Leid tragen. Aber Jesus spricht hier nicht primär übers Leid, sondern über die, die traurig sind. Das kann mit Leid zu tun haben. Aber Jesus hat seine Zielrichtung gerichtet auf die, die wahrnehmen, dass manches leidvoll ist. Die trauern über die Not der Welt. Das Trauern wird in diesem Vers betont und nicht das Leid tragen. Wer trauert, nimmt das Leid ernst und gewöhnt sich nicht daran. Deswegen sagt Jesus, wie glücklich die, die das Leid benennen, indem sie trauern und nicht das Leid und die Not dieser Welt achselzuckend hinnehmen. Wer trauert, nimmt das Leid ernst und gewöhnt sich nicht daran. Trauer nimmt die Not wahr und schreit nach Leben. Jesus, siehst du nicht, meine Tränen. Siehst du nicht diese Welt, der an allen Stellen der wirkliche Kraftstoff und Lebensstoff fehlt? Jemand hat mal gesagt, erst wer keine Tränen mehr hat, ist wirklich tot. Und viele Menschen haben in größter Verzweiflung gesagt, als ich noch weinen konnte, ging es mir noch gut. Aber ich habe keine Tränen mehr, weil so vieles passiert ist. Jesus setzt sich hier in dieser Seligpreisung zu denen, die Not im eigenen Leben, die Not in der Welt ernst nehmen und wahrnehmen. Die nicht einfach nur sagen, ach kommt Leute, das wuppen wir schon, hier noch ein bisschen positiv denken und da noch einen kleinen Workshop und holt mal die Blaskapelle raus und wir machen mal so ein bisschen was, damit so ein bisschen Musik und tralala und wir kriegen das alles schon wieder hin und machen noch ein paar lustige Fotos, Koalition der Zukunft und dann kriegen wir das alles schon irgendwie gewuppt. Ihr Lieben, alles, was hilft, ist gut. Und jeder Gedanke dieser Welt, etwas zum Besseren zu helfen, ist gut. Aber Jesus sagt, denkt nicht, dass nur mit einigen Schritten zum Guten alles gut wird. Nehmt wahr, dass diese Welt insgesamt aus den Angeln geraten ist. Deswegen glücklich der, der die wahre Not der Welt wahrnimmt. Trauer tritt der Not entgegen und findet sich nicht mit ihr ab. Denn Trauer benennt, beklagt, klagt an, zeigt auf und zeigt an, verschweigt nicht. Diese Welt ist notdürftig und diese Welt ist hilfsbedürftig und diese Welt braucht wirklich Erlösung. Deswegen, ihr Lieben, kann Trauer notwendend sein, weil sie Not anzeigt und weil sie zeigt, dass es wirklich Hilfe braucht. Trauern tut Not. Das Gegenteil davon ist eben nicht Freude, sondern das Gegenteil davon ist Lethargie, Gleichgültigkeit, Arroganz und all diese Dinge, die wegschauen von den wirklichen Schieflagen unserer Welt. Glücklich der, der trauern und weinen kann über die Schieflagen im eigenen Leben und über die Schieflagen dieser Welt. So sagt es Jesus seinen Freunden, so sagt es Jesus den Leuten, die mit ihm unterwegs sind, um ihnen die Welt zu erklären und um ihnen zu erklären, was sie auch als glaubende Menschen in dieser Welt zu erleben haben. Und dann, Trauer hat auch ein Gespür für den Himmel. Ihr Lieben, es gibt unfassbar viel Not und es gibt so unterschiedliche Trauer. Der eine ist traurig über seine Einsamkeit, der eine fühlt mit denen, die an ihrer Speisekarte nichts zu arbeiten haben, weil es nichts gibt. Es gibt unfassbar viel Not und so unterschiedliche Trauer. Aggressive Trauer, die stille Trauer. Es gibt so viele Anlässe. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass die gesegnet sind, die trauern und weinen, dann kommen seine Ersthörer ganz schnell auf einen Text des Alten Testamentes. Die Leute seiner Zeit kannten Jesaja 61. Da wird von denen gesprochen, die an der Ungerechtigkeit und an der Himmellosigkeit dieser Welt leiden. Ich lese Jesaja 61, die Verse 1 bis 2. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten, ihr seid los, um auszurufen das Gnadenjahr Gottes und den Tag der Rache für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten. Ihr Lieben, Jesaja spricht zu Menschen, im Alten Testament, die etwas davon gespürt haben, wie es einem gehen kann, wenn man merkt, dass diese Welt unheil ist. Menschen, die daran leiden, dass sie mit den Prinzipien dieser Welt nicht konform gehen, weil sie sich an Gott festhalten und weil sie spüren, dass Gottes Ideen von Liebe, von Gerechtigkeit, vom Miteinander umgehen ganz andere Prinzipien sind als das, was auf unserer Welt so gang und gäbe ist. Und wie sie auch dadurch an den eigenen Fähigkeiten scheitern und wie sie auch in ihrer Gesellschaft scheitern. Zerbrochene Herzen, Elend, weil sie spüren, das Heil, was Gott vorgesehen hat, können sie selber nicht stemmen und ist in dieser Gesellschaft nicht möglich. Und so spüren sie die eigene Himmellosigkeit. Ich bin erdverbunden, bin Staub und spüre den Staub. Zerbrochene Herzen. Und da hinein, in diese Gefühlslage, kommt die Ankündigung des Messias. Es wird der Gesalbte Gottes kommen, um genau das zu verändern. Um die, die das Elend spüren, um die, die spüren, dass ihr Leben und das Leben auf dieser Welt notdürftig ist, die das spüren und empfinden, um ihnen zu zeigen, Gott hat andere Pläne, Gott hat andere Dinge vor. Es kommt der, bei dem endlich Freiheit herrscht, wo endlich die Fesseln springen und das Elend aufhört und wirklich Trost da ist für alle Trauernde. Trost, der nicht nur ein Pflaster ist, Trost, der nicht nur mal über das Haupthaar streichelt, sondern Trost, der wirklich verändert. Mitten hinein in das Elend der Trauernden aus Jesaja 61 kommt die Ankündigung des Heilands. Mitten ins Unheil kommt der, der im Namen Gottes kommen soll, um Heil zu bringen. Trauer hat ein Gespür für den Himmel. Und wer auch in unserer Zeit spürt, dass diese Welt knackt und knackst, hat die große Chance, eine Sehnsucht zu entwickeln. Eine Sehnsucht zu entwickeln nach der Hilfe Gottes, wie wir es vorhin im Psalm gehört und gelesen haben. Deswegen gesegnet ihr Trauernden, ihr, denen noch nicht alles egal ist, die noch nicht sich abstumpfen lassen mit ein bisschen bunter Farbe und ein bisschen Tralala. Selig seid ihr, die spüren, dass Gott mehr Trost, mehr Hilfe und mehr Veränderung geben möchte. Es gibt unfassbar viel Not und unterschiedliche Trauer. Letztlich kann aber jedes persönliche Leid ein Hinweis darauf sein, dass diese Welt unheil ist. Mein Fieber, meine Schmerzen, die Enttäuschung über mein Versagen, die Lüge an der Straßenecke, der verlorene Job, der verschossene Elfmeter. Leid hat unterschiedliche Formen. All das kann ein Hinweis darauf sein, dass diese Welt unheil ist. Paulus sagt das so schön im Römerbrief. Ihr lieben Leute, da hilft keine Schminke, da hilft keine Tünche, da hilft auch kein neuer Rock und keine neuen Turnschuhe. Irgendwie fehlt euch allen die Herrlichkeit, die Gott euch geben wollte, weil das hat was mit der Herzensverbindung zu Gott zu tun. Die Herrlichkeit ist irgendwo im Paradies hängen geblieben und wir laufen jetzt alle vom Herzen her gesehen in sehr kurzen Hosen rum. Da ist was kaputt gegangen. Was nicht einfach mit ein bisschen Ethik, mit ein bisschen Humanismus, mit ein bisschen, auch wir schaffen das schon, zu retten ist. Ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Alles, wir wollen Gutes tun, ist gut. Nur, das alleine reicht nicht aus. Es ist gut, das Auto mal zu waschen. Es ist gut, die Wohnung mal zu putzen. Aber wenn es reinrechnet, kannst du putzen, wie du willst. Dann würde ich sagen, brauchst du einen Dachdecker. Und wenn der Motor kaputt ist, kannst du auch putzen, wie du willst. Da würde ich sagen, entweder ein neues Auto oder Werkstatt. Und genau das ist es. Trotzdem ist es gut, was wir tun. Apfelbäumchen pflanzen, Tafeln aufrichten. Das, was wir tun, die Umwelt schützen, all das ist gut. aber es reicht nicht aus. Da bleibt noch Raum, traurig zu sein. Für das, was letztlich nur Gott wieder reparieren kann. Gesegnet der, der wahrnimmt, dass unsere Werkzeugkästen zu kurz greifen und darüber trauert und weint. Es kann ein Segen sein, die Not dieser Welt nicht achselzuckend hinzunehmen, sondern in der Trauer Gottes Hilfe zu erwarten. Und wem es so geht, der weiß, warum Jesus uns eingeladen hat, zu beten, dein Reich komme. Ich komme zum letzten Gedanken. Trauer hat nicht das letzte Wort. Und das gehört ganz unbedingt auch hier hinein. Wie glücklich die, die Trauer wahrnehmen, denn Gott wird sie trösten. Ihr Lieben, die Trauer hat nicht das letzte Wort. Ich weiß nicht, welches Ihr Lieblingsbild war aus der Bilderserie von Frau Richter. Ich glaube, bei mir steht ganz oben drauf. Nein, nicht die Frau mit der Gitarre, die beiden Teddys. Ah, die könnte ich mit nach Hause nehmen. Ich habe schon überlegt, ob ich die von der Wand abmontieren kann, bis mir dann klar wurde, nee, die Wand, das ist ja nur aufgetüncht auf die Wand. Also, aber wie schön, die Trauer hat nicht das letzte Wort. Da gibt's Trost. Jesus selbst hat das in seinen Zeiten auf dieser Erde gezeigt. Er weint mit den beiden Schwestern, die um ihren Bruder trauern. Und er hilft ihnen. Er durchbricht den Tod. Und als Angeld auf die neue Welt bekommt Lazarus nochmal Nachspielzeit. Und er darf aus dem Grab wieder auferstehen. Ihr Lieben, inzwischen ist er schon wieder tot. Das auch schon wieder etliche Jahre. Aber Jesus zeigt damit, der Tod, den ihr erlebt, in welcher Form er auch immer kommt, der ist mir nicht gleichgültig. Da weine ich mit. Da bin ich an eurer Seite. Und es wird eines Tages den großen Durchbruch durch allen Tod, durch allen Abschied und durch alle Trauer und durch alle Sünde und Gottlosigkeit hindurchgeben in das neue Leben hinein. Jesus durchlebt die Trauer bei Lazarus. Er weint über die Menschen, die in die Irre laufen. Und er selber erlebt die Not dieser Welt, wenn er im Garten Gethsemane mit seinem Vater darüber spricht, ob es nicht eine andere Lösung gibt. Jesus weiß, was Trauer ist. Und deswegen sitzt er bei den Trauernden und streicht ihn nicht nur einfach so übers Haupthaar, sondern er sitzt in deiner Asche und in meiner Asche. Aber dann sagt er auch ganz deutlich, es wird ein neues Zeitalter geben. Ihr Lieben, im Moment leben wir im Zeitalter der Weltversöhnung. Jesus hat die Welt versöhnt am Kreuz auf Golgatha und der Weg zu Gott ist frei. Aber die Welt ist noch nicht vollendet. Wir leben gewissermaßen zwischen Kreuz und neuer Welt. Jesus hat den Weg klar gemacht. Es wird alles neu werden. Aber das Neue erleben wir im Moment als Glaubende. Immer wieder mal ein Stückchen. Immer mal wieder kommt ein Lichtstrahl des Himmels in unsere Welt, in unser Leben hineingepfeffert. Und das ist gut so. Gott sei Dank dafür. Aber die komplette Veränderung, auf die warten wir noch. Die Weltvollendung. Sein Reich ist im Kommen. Seit Jesus auf dieser Welt war und seit er die Herzen von Menschen durch seinen guten Geist verändert, ist Gottes Reich im Kommen. Immer mehr progressiv ist er unterwegs. So wie es Gustav Heinemann mal gesagt hat, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das Reich Gottes ist im Kommen, aber es ist noch nicht vollendet. In dieser Spannung leben wir. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass der Trost eines Tages ein Trost ist, der alles verändert, der wirklich alles neu macht. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen. und sie alle werden seine Völker sein. Ihr Lieben, dann ist es vorbei mit Kleinstaaterei, Nordirland, Restirland, Südirland, überhaupt nur noch Irland oder mit all diesen Dingen, wo man sich streitet um ein Paar, wo gehörst du denn hin und das ist mein Land und meine Ölquelle. Alle Völker werden sein Volk sein. Ihr Lieben, das ist eine EU, die keine NATO mehr braucht. Das ist eine umfassende Geschichte. Das ist Frieden schaffen ohne Waffen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Ihr Lieben, darf ich Ihnen, darf ich euch das zumuten, sich das mal einen Augenblick vorzustellen? Nicht nur das Pflaster auf Teddys Nase, nicht nur der Arm um die Schulter eines vertrauten Freundes, sondern Gott selbst kommt und sagt, hör mal, hast viel durchgemacht, ja? Warst auf der Welt, als sie noch nicht fertig war. Das hat dir leid getan und tut mir auch leid. Und Gott wischt Tränen ab. Deine Tränen und die Tränen aller Menschen. Genauso steht's hier. Das ist Trost, der wirklich verändert, weil dann Welt wirklich neu ist. Es wird keinen Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu. Selig die, die trauern können über diese Welt, weil sie spüren, dass diese Welt noch nicht alles ist. Selig die, die sehen, dass mit ein bisschen Weltverbesserung noch nicht alles erreicht ist. Und selig die, die Reich Gottes erwarten, die Gottes Gesellschaftsordnung erwarten. Jetzt schon hier in dem, was wir tun und machen können, aber dann in voller Gültigkeit. Ihr Lieben, bis dahin dürfen wir fröhlich mit Gottes Bordwerkzeug leben. Bis dahin dürfen wir fröhlich glauben, hoffen, lieben. Und das ist kein Trostpreis, denn wir wissen, wir kriegen diese Welt nicht wirklich schick. Da können wir noch ein paar Windräder aufbauen, alles gut. Da können wir noch ein paar Regenwälder nicht abholzen, alles gut und richtig, das zu tun. Aber wir dürfen weiterhin darauf hoffen, dass eines Tages alles ganz neu wird. Bis dahin sollen wir das Gute tun, was dran ist. Voller Hoffnung, voller Glaube und voller Liebe den Menschen und der Welt gegenüber. Wenn wir das tun, Glauben stärken, Hoffnung stärken, die Liebe stärken, dann ist das nicht ein Trostpreis für Zurückgebliebene, sondern es ist ein Stückchen Himmel auf Erden. Es ist Gottes Gesellschaftsordnung mit seiner Hilfe. Ihr Lieben, bis alles neu wird, dürfen wir vom Trost Gottes leben, der sagt, ich bin auch jetzt bei euch, auch wenn ihr es nicht immer spürt und wenn sich es nicht immer anfühlt. Und deswegen liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Helft einander in dieser verrückten, chaotischen Welt. Helft einander im Chaos dieser Welt. Liebt einander, wie Christus euch liebt. Dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Tragt einander die Lasten und tröstet die Trauernden. Ihr Lieben, das ist das Programm in einer Welt, die immer noch wieder vom Chaos erstrahlt. Selig die, die die Not dieser Welt wahrnehmen und darüber traurig sind. Und selig die, die sich gleichzeitig nicht in diese Not ergeben, sondern mit der Hilfe Gottes das tun, was dran ist. Glauben, hoffen auf die neue Welt Gottes und lieben. Und gleichzeitig beten, dein Reich komme. Amen. Nach dem Amen geht das Leben ja erst richtig los. So ist meine feste Überzeugung. Einige Gedanken dazu. Wo leide ich an dieser Welt? Nehme ich die Not und die Heillosigkeit dieser Welt und meines Lebens hin? Oder habe ich eine Sehnsucht nach Gottes Gesellschaftsordnung? Wie halte ich die Spannung zwischen Weltversöhnung, vom Kreuz her leben und kommen wir, und Weltvollendung, in die neue Welt wollen wir? Wie halte ich diese Spannung aus? Und was ist mir schon jetzt ein Trost? Ich lasse Sie mit diesen Gedanken einige Augenblicke alleine.